Ich begrüße Sie bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Mein Name ist Richard Heinrich und ich unterhalte mich in der folgenden Stunde mit meinem Freund Alfred Barth. Und zwar ist das eine Sendung, die in den Rahmen unserer Gespräche mit Absolventen, also über Diplomarbeiten und Dissertationen, gehört. Es ist aber doch ein bisschen anders als sonst, weil wir uns eigentlich nicht in der Hauptsache mit der Dissertation beschäftigen wollen, die du abgegeben hast. Ein Grund dafür ist, dass es einfach zu viele Abschlussarbeiten wären, über die wir da reden müssten. Alfred Barth hat vor einigen Jahren eine Diplomarbeit in Philosophie geschrieben über Wittgenstein, dann gar nicht so sehr viel später eine Diplomarbeit in Psychologie, dann hat er in Psychologie eine Dissertation geschrieben, inzwischen steht er auch schon im Berufsleben und jetzt hat er noch eine Dissertation in Philosophie fertig gemacht und wird in den nächsten Tagen seine Abschlussprüfungen haben. Und worüber wir uns heute unterhalten wollen, das ist eigentlich ein bisschen formaler über das Verhältnis des Philosophiestudiums zu anderen Studien, über den Wert des Philosophiestudiums, wenn man wissenschaftlich, das ist eine wissenschaftliche Arbeit, was du machst, wenn man wissenschaftlich arbeitet, also am Beruf ausübt und was sozusagen das Philosophiestudium dafür nachträgliche Wirkungen zeitigt oder für einen Wert hat. Was ist, wenn wir da jetzt am Anfang beginnen, was ist eigentlich das Motiv für dich gewesen oder was kann es für allgemeine Motive geben, nach dem Abschluss des Diploms in Philosophie noch ein zweites Studium zu beginnen?
Ja, also die Motive sind eigentlich recht vielfältig. Also das Hauptmotiv hat darin bestanden, dass man einfach sich Sorgen gemacht hat um den Job. Also wie gesagt, wenn man 18 ist und nach der Schule auf die Universität kommt, ist ihm das völlig egal, was man machen will. Also man macht das, was einen interessiert. Also wenn der Studienberater sagt, da verdient man kein Geld und da leidet man Hunger sein Leben lang, das ist ihm völlig egal. Also mit 18, 19, 20 sind das wurscht. Aber irgendwann wird man doch erwachsener. Und es fällt einem halt auf, oder es fällt einem ein, dass man halt doch ein gewisses Grundeinkommen braucht, um halbwegs über die Runden kommen zu können. Man kann sich ja nicht ewig von den Eltern sponsern lassen. Und das war der Punkt, wo ich mir überlegt habe, was mache ich? Entweder ich breche das Studium ab, ich höre einfach auf, oder ich suche mir zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten. Abbrechen wollte ich das Studium damals nicht, weil es erstens schon relativ weit gediehen war und zweitens, weil es wirklich meine Urinteressen waren. Also es hat mir einfach einen Spaß gemacht und irgendwas hinzuschmeißen, was man angefangen hat, das ist irgendwie, hat irgendwie negative Gefühle ausgelöst. Ich habe dann halt herumgeschaut, was gibt es da sozusagen am Markt für Studien, also die sogenannten seriösen, also Wirtschaft, Medizin, Jus. Das Technische ist nicht in Frage gekommen, das waren eh sozusagen die drei wichtigsten. Und da gibt es halt natürlich so Halbseriöse, die doch in Richtung Seriosität tendieren, also das Psychologiestudium zum Beispiel, wo man zwar auch munkelt hinter vorgehaltener Hand, das ist brotlos, aber was doch, sagen wir so, einmal einen wirtschaftlichen Bedarf gibt. Das ist nicht, produziert nicht völlig am Markt vorbei, wie das bei der Philosophie zu sein scheint, zumindest auf den ersten Blick. Und das war eigentlich die ursprüngliche Motivation, das Psychologiestudium zu beginnen. Es hat halt dann auch noch andere Beweggründe gegeben, sich für das Psychologiestudium zu entscheiden. Und die haben darin bestanden, dass man halt endlich einmal empirisch forschen wollte. Also man wollte gewissermaßen Daten erheben, man wollte was messen bis zu einem gewissen Grad. Man wollte nicht immer nur reden, man wollte was tun auch. Und in der Philosophie redet man schon hauptsächlich, wobei das jetzt nicht negativ gemeint sein soll. Aber tatsächlich besteht die Aufgabe von Philosophen im Denken bzw. im Reden dann.
Also wenn ich dir recht verstehe, ist es so, dass als ursprünglich hast du halt diese Motivation gehabt, dass man ja einfach bessere Jobchancen hat, wenn man genau ein zweites Studium hat, ja, und wenn das was ist, was ja einen gewissen Grad von Handfestigkeit ja hat. Aber dass, wenn man dann einmal begonnen hat, um so ein relativ anspruchsvolles, doch ziemlich anspruchsvolles ja Studium wie Psychologie dann auch wirklich durchzustehen, man schon auch sowas wie eine innere Motivation dann ja braucht, die halt unterwegs ja heranwächst. Ja. Nicht? Und ja das ist eben diese Forscher.
Die Lust aufs empirische ja Forschen, aufs Datenheben. Und das Psychologiestudium ist in Wien, Gott sei Dank, so gestaltet, dass es sehr interdisziplinär auch ist. Das heißt, man hat ja biologische Fächer, man hat sehr viel Statistik und Mathematik und man hat eben natürlich auch eher tendenziell geisteswissenschaftliche Sachen. Man macht aber auch Vorlesungen auf der Psychiatrie im AKH zum Beispiel. Es ist sehr breit gestreut, was auch eine gewisse Attraktivität bietet. Und vor allem die Statistik und die Mathematik, das hat ein gewisser Lustfaktor, dass man mal was rechnen kann, dass man was Formeln ableiten kann, das ja bekanntlich in Wien recht exzessiv betrieben wird, zum Nachteil von vielen anderen Studierenden.
Also der Doktortitel, den du da in Psychologie ja schon erworben hast, ist Dr. Reanat, also ja der Naturwissenschaften ja und nicht, wie das früher zu der Zeit, wo ich studiert habe, noch ja der Fall war, der Dr. Phil ja gewesen, sondern das ist ja schon wirklich was anderes.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja, und geht es dann leichter beim zweiten Mal? Ist das Studieren, ist die Situation eines Studierenden, der ein zweites Studium macht, wirklich sehr verschieden von der im ersten
Studium? Ja, ist schon ganz dramatisch verschieden. Das war eben auch ein sportlicher Aspekt, dass man sich jetzt noch einmal einen Neubeginn gewagt hat, wenn man dachte, wie kann man es nicht besser machen als das erste Mal? Also, schon allein diese ganze Universitätstechnik, ja, kompliziert, das, was nicht so einfach ist, wenn man das nicht beherrscht, also Vorlesungen, dass man dorthin geht, dass man sich organisiert selber, dass man auch reden gelernt hat, mit Professoren zu reden, zu verhandeln. Das ist natürlich ganz ein wichtiger Vorteil gewesen, vor allem, wie man halt mit Bibliotheken umgeht, wie man Informationen recherchiert. Das hat man halt im Philosophiestudium sehr exzessiv gelernt. Und insofern war das auch irgendwie der Ehrgeiz, dass man das jetzt einmal noch einmal wo anwendet und wo besser macht.
Also wenn ich dich recht verstehe, ist es doch so, dass du nicht einfach zu einem zweiten Studium übergegangen bist, ein zweites Studium begonnen hast, weil du festgestellt hast, die Philosophie war eine Fehlentscheidung. Ich meine, das wird ja auch dadurch klar, dass du jetzt, obwohl du schon alle ja akademischen ja Grade hast und auch einen Arbeitsplatz hast und ja so weiter, jetzt doch noch in Philosophie auch das Doktorat machst. Was ist das Positive, was man, wenn man Philosophie studiert hat, mitnimmt? Was ja hat man da dann gelernt, außer dass man halt diese paar philosophischen Texte gelesen hat?
Gott, ja.
Shall have
also bevor diese unglaubliche Musik begonnen hat, habe ich dich gefragt, ich wiederhole das jetzt halt noch einmal, wie würdest du das Positive beschreiben, was man von einem Philosophiestudium mitnimmt in ein anderes Studium, in den Beruf, dieses Positive, das eben nicht nur darin besteht, dass man das ein paar Texte kennt oder dass man gelernt hat, besonders nachdenklich da reinzuschauen, ja, oder so.
Die Stirn zu runzeln. Naja, das sind ganz grundlegende Fähigkeiten. Also zum Beispiel, also die wichtigste ist einmal, dass man reden lernt, dass man zu argumentieren lernt, dass man Argumente formulieren kann und die auch in einer halbwegs passablen Art vorzutragen weiß. Hand in Hand mit der Fähigkeit geht das sozusagen die Fähigkeit zu schreiben, also einen Text zu formulieren, einen Text zu gliedern, was ganz besonders wichtig ist, und ein gewisses Stringenz in einen Text reinzubekommen.
Ich meine, das sind auch Sachen, die sind so wirklich so grundlegend, wie du sagst, dass man eigentlich überrascht ist. Ich meine, Das sind doch elementare Bildungsziele da, also ich würde jetzt nicht sagen am Gymnasium, aber das treffen sie eigentlich am besten, also der allgemeinbildenden höheren Schulen. Das ist doch das, was einer kennen soll, wenn er maturiert hat. Und ich meine, ich sage das jetzt nicht kritisch, ich bin ganz deiner Auffassung, das haben wir schon viele erzählt. Ja. Wie kann man sich das erklären, dass...
Also ich kann es für mich nur so erklären, im Gymnasium ist einem alles wurscht in der Schule. Man ist noch zu jung, bis zu einem gewissen Grad. Man hat auch keine, man übt diese Fähigkeiten am besten an Sachen, die ihn interessieren, zu denen man emotionale Affinität hat. Und in der Schule ist das einfach nicht gegeben, zumindest bei mir war das nicht so und auch bei vielen anderen Personen. Also wenn da kein Nahverhältnis da ist zu der Institution oder zu dem, was man macht, lernt das einfach nicht. Also das muss an einem Gegenstand geübt werden, der sozusagen deinem nahe liegt, der findet eine Art und Weise.
Glaubst du, dass das wirklich das Philosophiestudium als solches ist, das einen besonders fit macht in diesen Dingen, reden können, Argumente aufbauen können?
Ja, also das glaube ich schon, und zwar aus dem einfachen Grund, weil die Sachen ja teilweise extrem schwer verdaulich sind, extrem kompliziert sind. Also man lernt im Philosophiestudium wirklich mit Texten umzugehen und über Texte zu sprechen, von denen man im ersten Moment überhaupt nichts versteht. Also was weiß ich, zum Beispiel, wenn man da das erste Mal irgendwas von Wittgenstein liest oder so, um philosophisch untersuchen, und die ersten zwei Paragraphen, man denkt sich, was will der eigentlich? Man versteht es einfach nicht, man kann es auch nicht kommunizieren.
Obwohl es ein ganz normales Deutsch
ist. Obwohl es ein ganz normales Deutsch ist, wo das die Muttersprache ist. Das ist natürlich einerseits eine sehr deprimierende Angelegenheit, also das ist jedem sogar. Also ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal Davidson gelesen habe, irgendeinen Aufsatz über das Leib-Seele-Problem. Ich habe das einfach nicht verstanden auf Deutsch. Und das ist natürlich schon eine große Charakterschule. Man lernt sich sozusagen in einen Text rein zu verbeißen.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja, dass jemand, der das Studium wirklich, wie man so jetzt sagt, hat erfolgreich, das heißt so, dass er wirklich was dazugelernt hat, absolviert, der hat vor allem gelernt, eben auch so intellektuelle Frustrationen zu überstehen. Nicht nur Herausforderungen anzunehmen, sondern sie immer wieder eingestehen zu müssen, dass man
blöd ist für manche Sachen.
Und, ja.
Also die Frustrationstoleranz wird massiv angehoben durch die Sachen. Wenn man es sozusagen auf eine seriöse Art und Weise betreibt, also man kann sie auch eher auf die kulinarische Art und Weise sehen, die Sachen. Aber wenn man wissen will, was meint der eigentlich? Natürlich kommt man manchmal zu dem Schluss, dass er einen Blödsinn meint oder nichts meint. Das ist natürlich eingeschlossen. Und das bringt mich vielleicht zum nächsten Punkt. Man lernt eine große Art von Kritikfähigkeit. Also man lernt sozusagen Kritikbewusstsein, dass man zu dem Schluss kommt, der Text oder was, der ist gut oder der ist schlecht. Das lernt man auch massiv. Schwafelt der oder schwafelt der nicht? Sagt er wirklich etwas oder sind das nur hohle Worte? Das ist auch was man im Philosophiestudium stark lernt, glaube ich.
Und irgendwelche Sachen, wo man sagt, das habe ich gelernt, das kann ich jetzt unterschreiben, jetzt weiß ich etwas, weil ich Philosophie studiert habe, weiß ich etwas, was ich nicht wüsste, wenn ich das, ich meine, so...
Naja, ich meine, da kann man nur die oberste Erkenntnis, die hat schon ein ehemaliger österreichischer Bundeskanzler gehabt, der Sinowat, ein sehr in dem Punkt ein intelligenter Mensch, der gesagt hat, alles ist sehr kompliziert. Also prinzipiell, man lernt halt zu sehen, dass Sachen enorm vielschichtig sind. Und was man, wo man wirklich hingedrillt wird drauf ist, dass eben eine und dieselbe Sache von 100 verschiedenen Seiten betrachtet werden kann und deswegen zu 100 verschiedenen Theorien, Meinungen, Standpunkten führen kann.
Ja,
also jeder isolierte, jeder Dogmatismus in dem im klassischen Sinn, dass man halt eine Meinung vertritt und keine andere gelten lässt, der wird einem so radikal ausgetrieben.
Ja, also wenn man eine Frage gestellt, man geht ja nach, man kommt zu einer Lösung, dann steht da schon einer da und sagt, so, ist gut, aber jetzt,
jetzt
gehen wir einen anderen Weg.
Genau. Und wenn man das einmal durchwandert hat, kriegt natürlich eine gewisse, erstens einmal eine Gelassenheit gegenüber philosophischen Problemen. Auf der anderen Seite lernt man auch eine Flexibilität. Man lernt unterschiedliche Standpunkte einnehmen.
Jetzt sag einmal, diese Dinge, die du da beschrieben hast, und ich würde da eigentlich in allen Punkten zustimmen, oder könnte man noch mehr in dieselbe Richtung gehende Erfahrungen zitieren? Also diese Dinge, die du da beschreibst als sozusagen philosophische Lernerfolge, oder, die haben doch etwas gemeinsam, die könnten doch alle zusammen genauso gut unter dem Titel Rhetorik verkauft werden. Argumentieren können, reden können, schreiben können, die Sachen von verschiedenen Seiten her präsentieren können, Alternativen und Facetten wahrnehmen. Das sind doch eigentlich typische Inhalte, Lernziele sozusagen der Rhetorik. Und das ist ja auch sicher nicht zufällig. Immer schon hat es in der Philosophie Geschichte und in der Geistesgeschichte, in der europäischen, so Zuspitzungen gegeben, einer Auseinandersetzung, ob zwischen Philosophie und Rhetorik, wer da eigentlich den anderen unter Umständen noch beherrscht oder in sein Gebiet aufnehmen könnte. Was unterscheidet aus dieser Perspektive, die wir jetzt gerade haben, die Philosophie von der Rhetorik? Was macht das zu philosophischen Erfahrungen?
Also ich glaube, der Hauptunterschied besteht darin, dass man, wenn man philosophiert, einfach einen Misserfolg haben muss. Also man braucht sozusagen das Scheitern. Also es ist nicht nur eine Technik, die, mit der man gewissermaßen reüssieren kann, überzeugen kann, eine äußere Technik, sondern es gibt sozusagen den Punkt bei guten Philosophien, wenn man das immer so plakativ formuliert hat, wo man merkt, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt ist es aus, jetzt entweder bin ich zu dumm, zu blöd, oder die Frage ist einfach nicht mehr, die Frage ist prinzipiell nicht zu beantworten. Und das sind doch Erlebnisse, die irgendwie die Philosophie unterscheiden von der klassischen Rhetorik als Disziplin. Also die Möglichkeit, wo anzulaufen und nicht mehr weiter zu wissen.
Also sozusagen sein Hirn um seiner selbst willen anstrengen, so lang, bis man immer an seine Grenzen gekommen ist, was in der Rhetorik keine entscheidende Rolle spielt. Also auch wenn man die Rhetorik nicht als Trickkiste auffasst, sondern ganz
seriöses,
ernsthaft als eine Technik, zum Beispiel Überzeugung zu bilden oder so, selbst dann würde dieses Element fehlen. Also das ist eine eigene Art von Selbsterfahrung.
Ja,
ne? Das ist sein Hirn so stark und so lange anstrengen,
bis es halt
alles
geht,
hergegeben haben.
Also, Point of no return.
Ja. Wenn man jetzt sozusagen noch ein bisschen eine andere und noch vielleicht eine Spur banalere oder noch weltlichere Dimension dazu nehmen, wie ist es so? Möchtest du was sagen über die Atmosphäre im Philosophiestudium im Vergleich zu der Atmosphäre im Psychologiestudium und zu der Atmosphäre, in der man dann am Arbeitsplatz steht?
Die Atmosphäre ist schon sehr eigen. Prinzipiell schwebt natürlich über den Philosophiestudenten das Damoklesschwert, sozusagen der Brotlosigkeit, also das weiß ja jeder, irgendwie, dass das sehr schwierig ist, täuscht sich zwar jeder damit irgendwie darüber hinweg, dass man sich denkt, naja, in einer Zeitung wird man schon unterkommen, aber das ist ja letztendlich keine philosophische Tätigkeit.
Ja, und vor allem sind dann dort schon die, die schon früher
genau, angefangen haben. Genau, die schon früher haben, angefangen haben.
Die Zeitung
also,
zu schreiben.
Bis die wieder rausgestorben sind, vergehen ja 20 ja, ja. Jahre, in denen man Geld braucht. Diese gewissermaßen doch Hoffnungslosigkeit ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dieser Zustand hat halt zur Folge, dass die Philosophiestudenten das sehr oft, das Studium sehr oft auf eine Sparflamme stellen. Also es wird weniger betrieben als beinharte Auseinandersetzung intellektuelle, sondern es wird eher kulinarisch betrieben, in dem Sinn, dass man halt ein bisschen Kant macht, ein bisschen Hegel, Wittgenstein. Klingt auch immer ganz gut, also es wird eher so gelesen wie die ganzen Thomas Bernhard Hauptfiguren, etwas Montaigne, etwas Wittgenstein und mein Kant, den ich auch immer dabei habe, also dieses Philosophenhoppen gewissermaßen ist doch verbreitet, was meiner Meinung nach schade ist, weil meiner Ansicht nach ist das halt so wie Schachspielen, aber gut Schachspielen, die Philosophie, es ist einfach eine intellektuelle Auseinandersetzung, ein Kampf teilweise, der eigentlich nicht sehr vergnüglich ist. Also
in anderen Studien geht es anders zu?
Nein, in anderen Studien geht es schon prinzipiell etwas ernsthafter zu, und zwar deswegen, weil die praktische Anwendung natürlich gegeben ist, zumindest in den Studienrichtungen, die ich kenne oder so. Also zum Beispiel in der Psychologie ist das zweifelsohne so, dass ein gesellschaftlicher Bedarf da ist, also wirtschaftlicher Bedarf, und das verbreitet natürlich von vornherein andere Zukunftsperspektiven, und die Leute betreiben das auch auf andere Art. Also da gibt es dieses kulinarische Element gibt es kaum, gibt es vielleicht auch in Ansätzen, aber ist viel weniger ausgeprägt. Und bei Medizin natürlich sowieso, da ist ja die Anwendung sowieso außer Frage und die Notwendigkeit.
Jetzt sollte man vielleicht einmal darüber reden, was du beruflich eigentlich machst. Ne? Also du hast eigentlich schon während dem Psychologiestudium, bevor du dort den Doktor gemacht hast, mit dem Diplom, eine Stelle, glaube ich, in einem Forschungsprojekt im medizinischen Bereich.
Bereich.
Erzähl einmal ein bisschen. Oder? Well, I said often done before. My neighbor from next door. Summer's day went out to the shops to walk about, and as he found it up, poor fellow, he took with him his great umbrella. When it would noisy little whack, he came out and waved his flag, and William came in jacket trim and brought his wooden hoop with him, and Arthur brought his toys and joined the other bully boys. Well, those silly bully boys, they lost all their toys. But Tall Agrippa lives close by, so tall he almost touched the sky. He was a giant through and through. He was a giant through and through. He called out in an angry tone to leave my neighbour alone. But they didn't mind a bit what Tall Agrippa said of it. Well, those silly bully boys, they've lost more than their toys. What Tall Agrippa folks should rage, just look at him on this very page. He seizes Arthur, seizes Ned, he smashes all their tiny heads. Then they don't scream and they don't call, they are corpses, one and all. Three little corpses, one, two, three, they're all as dead as can be.